Amen. Schon guten Morgen nochmal allen zusammen, obwohl wir noch nur eine halbe Stunde guten Morgen sagen dürfen. Ab dann ist guten Tag. Ich muss sagen, also Livio hat mich angesprochen, ob ich die Predigt übernehmen kann, und ich war sehr, sehr froh, das machen zu können, weil ich die Maske ablegen kann. Es ist richtig gut, also es kann man so frei sprechen und so, ja. Ich kann euch ermutigen, das auch zu machen. Der Titel der heutigen Betrachtung lautet "Im gleichen Boot" und hat eigentlich relativ viel mit Wasser zu tun. Und ich möchte als Einführung ein Vers, was eigentlich nicht direkt mit einem Boot verknüpft ist, aus Römer 8, ab Vers 21. Römer 8, 21. Auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt mit den Wehen, mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Das heißt, die ganze Schöpfung, ich habe mir einfach Gedanken gemacht zu diesem Text, die ganze Schöpfung mitseufzt für die Welt. Was steckt dahinter? Und für meine Interpretation, die erste war, die Gläubigen zum Beispiel in sicheren Ländern, in sicheren Regionen, in sicheren Gebieten leiden mit, wenn sie hören, dass zum Beispiel Gläubige in anderen Gebieten leiden oder unter Verfolgung leben müssen. Das heißt, auch wenn wir Christen sind, wir hören ab und zu von Organisationen wie Open Doors, wie die Christen weltweit verfolgt werden, und das tut weh. Also wir haben so zeitlang so eine Art Broschüre bekommen, wo einfach die Projekte vorgestellt waren bei Open Doors. Mir hat richtig weh getan, als ich gehört habe, wie schwer ist in diesem Leben als Christ zu leben. Eine andere Interpretation hatte ich für mich irgendwie so herausgefunden, wenn die ungefallenen Welten, wir wissen von der Schrift, dass diese Welten uns anschauen und versuchen zu verstehen, welche Auswirkungen die Sünde hat in dieser Welt. Die ungefallenen Welten leiden mit, wenn sie sehen, wie viel Not und Leid auf der Erde gibt. Das heißt, auch wenn man nicht direkt involviert ist, man leidet mit und hat Mitgefühle für die Menschen, die unter Leid leben müssen. Und zurück zum Thema im gleichen Boot. Warum ist dieser Ausdruck einfach entstanden? Wir sind im gleichen Boot. Ja? Was heißt das? Wir müssen was machen oder was müssen wir berücksichtigen? Was bedeutet, wir sind im gleichen Boot? Hat jemand eine Idee? Bitte? Fahren die gleiche Richtung, sehr gut. Also man kann nicht das Boot irgendwie so teilen oder so.
Wir sind alle in denselben Sturm.
Richtig, also wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Im Prinzip im gleichen Boot spricht man nicht unbedingt, wenn es auf einem ruhigen See so eine Spazierfahrt am Sonntagnachmittag macht. Im gleichen Boot wird in der Regel ausgesprochen oder kommt einfach im Kontext rein, wenn es hart auf hart kommt, wenn in unruhigem Wasser kommt oder wenn ein Sturm gibt, ja, dann ist die Sache, wir sind im gleichen Boot. Wir müssen alle zusammen versuchen, einfach ans Ufer zu kommen. Der Gedanke, der kommt im gleichen Boot, wenn ich, jetzt ist richtig hart, jeder Mensch, jeder Mann oder Frau im Boot ist benötigt jetzt bei dem Kampf mit den Wellen oder mit dem Wasser, wenn ich nicht mitarbeite, dann gehen wir alle herunter. Ja, das ist der Gedanke. Deshalb braucht man jeder an der Stelle. Zum Beispiel, wir sind im gleichen Boot mit unserem Feind, jemand, den wir nicht so mögen. Ja, und ich kann sagen, ja, das ist ein Sturm, die Wellen sind sehr hoch, ich schiebe einfach raus aus dem Boot, dann habe ich einen Feind weniger. Ja, das ist praktisch, ist eine gute Gelegenheit, ich sage, dass eine Welle kam und ist rausgefallen. Es tut mir leid. Aber wenn ich das tue, kann es sein, dass ich eine Kraft, dass mir eine Kraft fehlt bei dem Rudern oder bei Paddeln oder was auch immer, dass wir einfach gemeinsam ans Ufer landen können. Es gab viele Erfahrungen in der Geschichte der Menschheit in der Navigation auf dem Meer, auf dem See, wo die Matrosen, wenn sie sich verfeindet haben, ja, die haben den anderen nicht gemolden, die hatten zwei Teams und so, und die haben sich immer so ein bisschen angestachelt und so, als ein Sturm kam, war diese Feindschaft weg. Jeder hat nur gekämpft, lasst uns mal einfach schaffen, dass das Schiff an der Oberfläche bleibt. Und sie haben einfach das Wasser rausgeschöpft und rausgepumpt aus dem See, aus dem Schiff heraus und haben gemeinsam in dieser stürmischen Zeit gearbeitet. Es gibt auch einen Nachteil, wenn zum Beispiel die Situation gibt, dass die meisten Menschen heruntergehen wollen, sinken wollen, dann kann ich gar nicht dagegen kämpfen. Deshalb muss man ganz, ganz aufpassen, mit wem in dem gleichen Boot einsteigt. Ja? Also das muss man vorher sich überlegen. Eine ganz interessante Episode von der Geschichte Israels, was eigentlich nicht direkt mit einem Boot zu tun hat, aber ist genau dieses Beispiel, wo jemand nicht unbedingt mitschuldig war an der Geschichte, aber musste einfach unter den gleichen Folgen leiden. Ich werde ein paar Zitate lesen, deshalb es ist gut, wenn ihr die Bibel griffbereit habt. Es geht um 4. Mose Kapitel 13. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, alle inklusive die Kinder. Es ist diese Zeit, wo Israel an der Grenze Kanaan angekommen ist und der Leiter des Volkes, Mose, der hat gesagt, lass uns mal einfach ein paar Spionen schicken, um zu gucken, wie dieses Land ist. Ob wir so einfach reingehen können, sind Menschen da, sind keine Menschen, geht es gut, ist gut verteidigt und so weiter. Ich werde lesen. 4. Mose 13, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israel geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte, also Adlige waren das. Ich lese ab Vers 6 weiter. Kaleb, der Sohn Jefunes, für den Stamm Juda und in meiner Übersetzung steht Hosea, der Sohn Nuns, für den Stamm Ephraim. Wer ist der Hosea? Was ist sein anderer Name? Wer kennt, wie der Hosea eigentlich bekannt geworden ist in der Geschichte? Josua. Ja, das war der ursprüngliche Name von Josua, war Hosea. Aber der Vater, der Sohn Nuns, der war immer noch, hatte noch immer den gleichen Namen gehabt. Diese zwei Menschen plus andere, wie viele? Wie viele Kundschafter gab es? Noch 10 da, insgesamt für diese 12 Stämme Israel. Ab Vers 18 lese ich weiter. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk und das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gierig oder zahlreich ist und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist. Und ob es Bäume darin gibt oder nicht, seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Das heißt, das war nicht unbedingt jetzt die Anweisungen passen für eine Eroberung eines Landes unter Unterstützung Gottes, sondern einfach generell. Also wenn jemand ein Land attackieren wollte, hat gesagt, ich schicke mal Spionen, mal gucken einfach, wo die schwachen Stellen sind, wie es beschaffen und so weiter. Und gesagt, getan, die waren alle 12 Menschen, die 12 Männer, die waren 40 Tage im Lande Kanaan und sind dann zurückgekommen. Vers 25 geht es weiter. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Vers 27 springe ich ein bisschen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Ja, das heißt, ich habe nur gehört, dass Milch und Honig fließt, aber es ist tatsächlich so. Und dies ist seine Frucht. Was haben die gezeigt? Eine Traube, eine Riesentraube, wo 2 Männer benötigt waren, um das zu tragen. Ja, so in dieser Form sehen die Früchte dieses Landes aus. Vers 28. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch die Söhne Enaks. Was war mit den Söhnen Enaks eigentlich? Was waren die so von Beruf? Also heutzutage wären sie Basketballspieler. Ja? Die waren alle 2,50 Meter oder so groß. Das waren so kräftige Männer. Die Söhne Enaks. Die Amalekiter wollen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. So, das war bis jetzt eine quasi neutrale Darstellung. Und Vers 30 geht es weiter. Kaleb aber beschwichtigte das Volk und gegenüber Mose und sprach: Lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Ja, das war so ein mutiger Mann, hat gesagt, ja, das Land ist super, ist genau wie es Gott uns versprochen hat, lass uns mal eingehen. Vers 31. Aber die Männer, die mit ihm aufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Ja, warum haben sie das gedacht? Sie haben einfach geschaut, wie groß diese Söhne Enak sind und vielleicht so ganz kräftige, also nicht nur groß und dünn, sondern groß und breit. Viele Muskeln, Waffen dabei oder die Soldaten und so weiter, und die hatten Angst gekriegt. Vers 23. Also, und ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, die sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und das und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks, aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ja, können wir uns vorstellen, da waren einfach diese Männer, die 12, und die sind so herumgelaufen, ein bisschen versucht, unauffällig zu sein. Und plötzlich, man sieht einfach so irgendwo so einen Körper und dann schaut nach vorne und dann schaut nach oben und endet nicht. Oh, okay, da ist der Kopf. Ja? Und steht, in deren Augen waren wir wie Heuschrecken. Und ich stelle mir vor, so ein Sohn Enaks hat nach unten geguckt. Oh, ist ein Mensch da. So, ja? Zu den Israeliten. Vielleicht ist so eine Szene passiert. Ansonsten wäre diese Passage hier nicht entstanden. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken und wir haben uns auch tatsächlich wie Heuschrecken gefühlt. Ja? Und stellt euch mal vor, ich muss gegen diesen Menschen kämpfen. Also mein Speer reicht nicht mal zum Kopf. Ich muss mich so strecken, dass ich seinen Kopf erreiche. Das geht nicht. Und die Menschen haben logischerweise richtig recht gehabt. Aber genau, was weiter passiert, wenn die Menschen, die so Stammbrüder und Schwestern von diesen 10 Kundschafter, das Ganze gehört haben, war richtig, also ein Riesenleid in Israel. Kapitel 14 geht es weiter in Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht, und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Es ist nicht besser für uns, wenn wir nach Ägypten zurückkehren. Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Es ist ein ganz empfindlicher Augenblick aus der Geschichte des Volkes Israel. Also Gott hat das Volk befreit aus Ägypten mit vielen Wunder und mit viel Kraft. Und jetzt kommen sie einfach, sie sind fast am Ende der Wanderung oder des Weges. Und die sagen, nee, wir kehren um. Und sind wir lieber einfach Sklaven in Ägypten, als dass wir hier so sterben? Sie können einfach nach Ägypten zurückkehren. Wir hätten dem Pharao erklärt, Entschuldigung, es war ein Missverständnis. Wir wollen nur 3 Tage in der Wüste bleiben, aber es ist einfach so ein paar Monate gewesen. Aber ja, es tut uns leid, jetzt sind wir einfach hier zu deiner Verfügung. Sag, was wir, wie viele Ziegel am Tag machen müssen. In diesem Kontext waren einfach die Leiter des Volkes, Mose und Aaron und auch die Josua und Kaleb und deren Familien und so. Ich versuche mir vorzustellen, was sie gespürt haben, hatten. Und auch wenn sie vertraut hatten, dass Gott ihnen helfen würde, das Land zu erobern, wir konnten alleine nicht. Sie waren einfach im gleichen Boot mit diesen vielen Menschen, die eher zurück nach Ägypten wollten. Und ich glaube, ich weiß nicht, hätte ihnen Gott, also nur diese kleine Gruppe, hätte ihnen Gott die Macht gegeben, das Land Kanaan alleine zu erobern, ist eine Spekulation, man weiß keiner. Aber wir erkennen aus der Schrift, dass sie das ganze Volk brauchten, ja, auch wenn die diese richtig unter Furcht, so unter Schock und Furcht waren. Vers 5 geht es weiter. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor den ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen, in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt kommt einfach dieser interessante Teil. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns das Land bringen wollen. Das heißt, ist genau, da kommt der Trick. Leute, es ist richtig, militärisch gesehen hätten wir keine Chance. Wir können diese Menschen nicht besiegen. Aber wenn Gott mit uns ist, dann ist absolut okay, also wir werden sie besiegen. Vers 9. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Welche ermutigende Worte. Und sie hätten sagen können, oh, ist der Herr mit uns da, vielleicht klappt es. Und was passiert tatsächlich? Vers 10, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. Ja, also ich habe versucht die ganze Zeit, mich in der Rolle von Josua und Kaleb und auch von Mose und Aaron zu versetzen. Was machen wir in dieser Situation? Du erklärst, Gott hat uns bis jetzt geführt. Viele, ich glaube, wenn nicht alle, außer Neugeborenen und die Kinder, die haben alle Wunder gesehen bei dem Auszug aus Ägypten, mit der Teilung des Meeres und alles. Diese Feuersäule und Rauchsäule und so. Und sagen die Leiter, die bis jetzt das Volk geleitet haben, wenn Gott mit uns ist, dann werden wir es schaffen. Und was wollen sie machen? Sie wollen diese Leiter steinigen. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kinder Israels. Auch jetzt hätten sie gesagt, oh, die Herrlichkeit des Herrn ist da. Das heißt, Gott ist mit uns. Gut, dann machen wir mit. Und trotzdem ist genau das Gleiche, das ist nicht passiert. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit einer Pest schlagen und ausrotten. Und ich will dich zu einem Volk machen, also dich, Mose, zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Liebe Geschwister, ganz ehrlich, was hättet ihr anstelle von Mose gesagt? Was hättet ihr gesagt? Also das ist richtig, du kannst nicht mehr verstehen, wie kann dieses Volk so widerspenstig sein? Und Gott kommt, ich werde dieses Volk mit einer Krankheit vernichten und ich gebe dir ein Volk, was noch größer und noch mächtiger ist als dieses. Was hättet ihr gesagt? Sehr gut, danke, los geht's. Also jetzt, wenn es schneller geht, dann ist es besser. Ja? Warum hat Mose das nicht gemacht? Weil er sie geliebt hat. Aber vielleicht hätte das neue Volk noch mehr geliebt. Wir behalten ein bisschen kurz die Antworten für später. Warum hat Gott Mose nicht gleich gesagt, super, ausgemacht, lass uns mal loslegen. Und kommt einfach dieser Plädoyer, würde ich sagen, von Mose, der sagt, Gott, hast du nicht dieses Volk herausgeführt aus Ägypten? Was werden die anderen Völker sagen? Dass Gott hat nicht geschafft, sein Volk zu führen und so. Und beginnt einfach richtig so eine Verteidigung für das Volk, obwohl das Volk es nicht verdient hätte. Er vermittelt und betet um Vergebung für das Volk, obwohl der Mose, der hat bis jetzt nichts Falsches getan, er war gläubig an den Herrn. Er war in dem gleichen Boot mit dem ganzen Volk und hat gesagt, jetzt müssen wir irgendwie so herauskommen aus dieser Situation. Und sagt Gott, okay, Vers 20, gibt Gottes Gericht über die ungläubige Generation der Israeliten, der sagt, genau diese Menschen, die nicht ins Kanaan ziehen wollten, die werden 40 Jahre lang durch die Wüste wandeln und alle werden dann sterben, nicht vom Pest, sondern richtig einfach, dass sie alt werden oder krank werden oder was auch immer. Und nur die Kinder, die kleinen Kinder werden schaffen, plus diese zwei Kundschafter, Josua und Kaleb. Die Segnung und die Bewahrung der Gläubigen funktioniert immer noch, obwohl das einfach sind einfach nur die Übrigen, die das genießen können. Und vielleicht noch eine kleine Episode. Ein Teil des Volkes, als sie das gehört haben, haben gesagt, ja, lass uns mal gegen die Amalekiter kämpfen und die Kanaaniter. Kennt ihr die Episode? Was ist da passiert? Mose hat ihnen gesagt, geht's nicht. Geht nicht dahin. Gott hat anders entschieden, weil ihr einfach nicht vertraut habt. Und sie gehen trotzdem, die werden alle vernichtet. Wir kennen schon diese Episode. Die wollten ohne Gott dieses unbesiegbare Volk attackieren. Ich möchte einfach diese Episode kurz schließen. Und ich denke immer wieder an diese Menschen, denn Mose, Josua und Kaleb, die mussten 40 Jahre in der Wüste wandeln mit diesen Menschen, obwohl sie korrekt reagiert hatten. Besonders die zwei Kundschafter, die haben gesagt, ja, wir kriegen es hin, wir können mit Gott dieses Volk besiegen. Sie mussten trotzdem diese 40 Jahre durch die Wüste wandeln. Was wären dann eure Gefühle dabei? Hätte ich gesagt, Gott, es tut mir leid, also die haben sich verdient, einfach 40 Jahre zu wandeln und so. Aber ich habe Gedanken, was du gesagt hast, ich habe vertraut. Warum muss ich mitmachen? Das wäre so eine logische Frage, oder? Und sie gehen trotzdem mit. Und wir fragen uns, warum war das notwendig? Weil sie einfach in dem gleichen Boot sitzen und wenn jemand oder ein Teil der Belegschaft eine falsche Entscheidung trifft, dann ziehen die Auswirkungen über die anderen auch. Generell ist die Frage, mit wem steigen wir in dem gleichen Boot? Und in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14 gibt der Apostel einen Ratschlag, einen ganz guten Ratschlag den Menschen. Es geht um die Gläubigen hier generell. Da steht in Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir sehen schon diese Schritte. Auf der Auftrag Gottes zur Eroberung des Landes Kanaan, Erkundung des Landes, Bericht über das Gebiet, Unglaube und Murren des Volkes und dann kommt die Erinnerung an die früheren Segnungen. Sagt dort, habe ich nicht euch geholfen und bis jetzt habt ihr die Wunder gesehen. Dann der Vermittler Moses betet um Vergebung für das Volk. Die Gläubigen werden bewahrt, die Kinder und die zwei Kundschafter und kommt auch Gericht über die Ungläubigen. Aber wie gesagt, in dieser ganzen Sequenz mussten die Unschuldigen einfach mitmachen, ja, weil so es in der Geschichte war. Steht in 1. Korinther weiter, auch zum gleichen Thema, 1. Korinther 12, ab Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich hatte einfach gedacht an dem Schiff der Gemeinde. Ja, viele haben sich vorgestellt, die Gemeinde wäre so ein Schiff mit Matrosen, mit Kapitän und mit Passagieren und so. Und ich muss also, wenn in der Gemeinde etwas entschieden wird, was eigentlich nicht unterstütze, aber wenn die Mehrheit so entschieden hat, obwohl es falsch ist, ich muss einfach die Auswirkungen dieser Entscheidung mittragen. Es ist halt so, es funktioniert nicht anders. Wenn in der Familie, wenn ein Familienleiter, Vater oder Mutter oder die Kinder eine falsche Entscheidung treffen, leiden alle mit. Also ich erinnere mich, unsere kleine Tochter war im Krankenhaus und sie war so richtig, so für ein kleines Kind, ich glaube, sie war noch dehydriert und hatte so eine Infusion in dem Arm Und das war so ein richtig herzenreißender Anblick. Ja, es war so mit so einer Art, ich weiß nicht, wie die heißen, so wie in der Garderobe auf Räder, und da war diese Infusion gehangen, ne? So ein Ständer halt. Und sie hat einfach den Ständer mitgetragen auf dem Flur, weil dieser Schlauch nicht so lang war. Ne? Und das ist so ein kleines Kind, so 3 Jahre, zieht einfach so hinterher. Und also ich ging nicht nach Hause und habe gesagt, ja gut, jetzt lass uns mal was Tolles machen. Also es war einfach so Herzleiden die ganze Zeit, alle Tage, weil es sonst nicht funktioniert. Und wenn wir in der Geschichte der Menschheit schauen, es waren immer wieder Episoden von Menschen, die ursprünglich unschuldig waren, aber weil jemand in der Umfeld nicht gläubig oder kein Vertrauen hatte auf Gott oder kein Vertrauen hatte auf die Person, Entscheidungen getroffen haben, die sie auf alle ausgewirkt haben. Ich denke an den Adam und Eva. Ja, der Adam, also kommt einfach Eva zu ihm eines Tages und sagt, es tut mir leid, ich habe gegessen. Was hast du gemacht? Ich, das und das. Und all diese Auswirkungen, weil diese Entscheidung einfach falsch getroffen wurde. Zum Beispiel der Noah. Noah war ein gläubiger Mensch. Er hat einfach nur das gemacht, was Gott ihm gesagt hatte. Warum musste er seine ganze Existenz irgendwie so hinterherlassen und in diesem Schiff, in der Arche dann Zuflucht suchen? Er hätte sonst nichts Falsches gemacht. Wir haben gerade über Mose und das Volk gesprochen. Mose hat einfach nur das gemacht, was Gott ihm gesagt habe, musste aber trotzdem mit ihnen 40 Jahre wandeln. Josua und Kaleb genauso. Elia war so ein gläubiger Prophet und er musste unter Verfolgung und richtig in schlechten Bedingungen leben und die Botschaften Gottes vermitteln. Daniel und seine Freunde, wir kennen schon die Erfahrungen von ihnen mit den Löwen und mit dem Feuerofen. Warum mussten sie durchmachen? Ja, ist die Frage. Und alle Propheten, die Gott treu geblieben sind, alle mussten einfach irgendwie mitmachen, weil die anderen falsche Entscheidungen getroffen haben. Ich möchte einfach eine Parallele machen. Ich glaube, diese Geschichte mit der Eroberung Kanaans ist nicht nur einfach zufällig da in der Schrift so gut detailliert. Ich denke, der Auftrag, was Jesus an allen Christen oder christlichen Gläubigen erteilt hat, ist einfach die Eroberung dieser Erde. Nicht im Sinne, dass wir Führer und Fürsten dieser Erde sein sollen, sondern Eroberung im Sinne des Evangeliums. Da steht, verkündet das Evangelium, wo? Bis an das Ende der Welt, dieser Erde. Das war der Auftrag Gottes, genauso wie damals zu Zeiten Josua und Kalebs und Mose die Eroberung des Landes Kanaans angeordnet war. Erkundung des Landes. Wir sehen schon, was passiert. Also wie gesagt, die Open Doors, dieser Verein untersucht und sammelt Informationen aus der ganzen Welt. Die haben gesagt, die Christen sind am meist verfolgte Religion der Welt. Die Christen, also nicht die Moslems, nicht die Hindus, nicht andere, nicht die Juden. Die Christen sind am meist verfolgt in der Welt. Und dann fragen wir uns, wie können wir als Christen dieses Land im Sinne des Evangeliums erobern, wenn die Christen am meisten also die Verfolgtesten sind? Und ich überlege, sind wir nicht genau wie die 10 Kundschafter, die sagen, die sind zu groß, die schaffen wir nicht. Bericht über das Gebiet. Wir wissen schon, dass Menschen Gott suchen und Gott finden und das gibt uns Mut, aber wir sagen, das sind vielleicht Einzelfälle. Das wird einfach in der großen Masse nicht passieren. Es gibt auch 2 Ansichten. Viele sagen, mit Gottes Kraft kann man auch heutzutage das Wort verkündigen. Aber manche sagen, du hast keine Chance. Die Menschen haben einfach kein Interesse an Erlösung und an Gott. Das Volk wies zurück nach Ägypten. Gibt es Augenblicke, wo wir sagen, ist aber nicht so leicht, richtig zu meinem früheren Leben. Also ich bin halt Adventist und Christ, aber ich mache, was ich vorher getan habe. War ein bisschen bequemer und nicht so gefährlich. Es gibt auch die Episode, dass ein Teil des Volkes heutzutage ohne Gott, ohne Gottes Hilfe gegen die Feinde kämpfen wollen. Dann passiert genau, was da passiert ist mit dem Volk Israel. Erinnerung an frühere Segnungen. Also wir sind die Generation, die am meisten Erfahrungen gesammelt hat. Also von der Schöpfung der Erde, wie Gott es das Volk geführt hat. Wir sind einfach die am meisten wissen, über wie viel wie viele Wunder in der Welt passiert sind unter Gottes Führung. Und trotzdem gibt uns nicht genug Mut, damit anzufangen. Und die Gemeinschaft wendet sich von Gott ab. Wir sehen, am Ende steht, dass nur ein Überrest gerettet wird. Das ist richtig die traurigste Nachricht, was eigentlich in der Schrift steht, dass nur ein Überrest gerettet wird. Der Vermittler betet um Vergebung. Mose hat für das Volk gebetet und genauso wie Jesus als unser hoher Priester für uns betet. Und ich hatte überlegt, jetzt komme ich zurück zu dieser Frage, warum hat Mose nicht gesagt, ja, lass uns mal, gib mir ein neues Volk. Wenn Mose das getan hätte, wäre einfach dieser Vorbild, oder ich glaube, das heißt Typus eigentlich in dieser theologischen Sprache, zu Antitypus Christus. Genauso hätte Jesus sagen können, ja, diese Irdischen, ja, die sind zu abgefallen. Ich schaffe eine neue Erde und da wird alles gut sein. Jesus hat uns nicht im Stich gelassen, genauso wie Mose das Volk nicht im Stich gelassen hat. Und wir wissen schon, dass die Segnungen und ja, für die Gläubigen, die werden existieren. Es gibt Menschen, die um uns leben und Gott möge uns helfen, dass wir selber auch, die wir das Reich Gottes sehen werden. Die Frage ist, wer bin ich in dieser heutigen Welt? Bin ich der Josua? Bin ich der Kaleb? Oder bin ich einer von den Murrenden im Volk, die sagen, nee, es ist mir zu gefährlich, zu kompliziert und wir haben keine Chance. Allerdings, ich habe einfach mitgenommen aus der ganzen Geschichte ein ganz wichtiger Punkt. Genauso wie diese Menschen bereit waren oder mussten, schlechte Konsequenzen auf sich zu nehmen, auch wenn sie daran nicht schuld waren. Es kann ja, dass vielleicht auch wir mit eingerissen werden in Situationen, wo wir einfach nicht daran schuld sind, aber die Auswirkungen dann tragen müssen. Und zum Thema im gleichen Boot, ich komme langsam zum Schluss. Und ich denke, es war nie so besser dargestellt, im gleichen Boot zu sein, als mit der Arche Noah. Ja, da waren sehr viele in dem gleichen Boot. Ja, da waren mehrere Personen plus eine ganze Menge Tiere. Ja, und ich bin davon überzeugt, obwohl die Wissenschaft ist so ganz skeptisch, ich bin überzeugt, dass diese Episode mit der Arche Noah richtig existiert hat. Ja? Und ich versuche mir vorzustellen, wie es auf der Arche war. Ja? Zum einen, man muss einfach schauen, dass irgendwie diese internen Verbindungen noch gut funktionieren. Das heißt, die Tiere, die sich gegenseitig attackieren können, wahrscheinlich wurden durch so Weisheit von Mose so getrennt so platziert. Also ich wusste nicht, ob die Löwe das Käfig hatten neben den Zebras oder so. Wahrscheinlich war es so ein bisschen schlau gedacht. Ja, ich weiß nicht. Oder zum Beispiel der Specht hat wahrscheinlich nicht versucht, einfach in die Arche so ein bisschen Löcher zu machen, weil es wäre nicht gut. Aber es gibt einfach eine Sammlung von Empfehlungen. Ist nicht von mir, ich habe einfach so gefunden, ich fand es sehr interessant und ich habe einen Auszug daraus gemacht. Ratschläge für die Menschen, die einfach nach Noahs Art durchkommen wollen oder zum Erfolg geführt werden sollen. Die erste Regel fand ich gut, verpasse das Boot nicht. Ja? Das heißt, wenn das Boot kommt, die Sintflut und so viele Tage, dann muss ich schauen, dass ich da bin. Ja? Wir haben schon gehört, die Tür von der Arche wurde nicht von Menschen geschlossen. Ja? Wurde von wem? Von einem Engel. Das war nicht so, der Noah hat so einen Kurbel und dann ging es so. Das war von einem Engel. Das heißt, die Leute, es steht in der Geist der Weissagung, die Menschen haben gesehen, dass es angefangen hat zu regnen. Es lasst uns rein. Aber die Tür, also der Noah hatte keinen Einfluss auf die Öffnung oder auf die Funktionsweise der Tür. Und ich muss sagen, pünktlich zu sein, wenn man einen Termin hat, einen Flug, eine Abfahrt mit dem Zug oder so, da muss man schon aufpassen. Und in der Regel, die Verzögerungen sind durch vernachlässigbare, durch Dummheiten sozusagen generiert. Also ich habe eine Erfahrung, ich denke mal, 21 und ich hatte so klassische Gitarre gespielt und wir hatten so eine Gruppe, die waren alle so Klassik-Gitarristen und wir hatten ein paar Konzerten geplant gehabt in Österreich und Italien, das war 97 und damals gab es, so mit dem Flug gab es nicht so, in meiner Heimatstadt gab es keinen Flughafen, heutzutage auch noch nicht. Und genau, und wir haben eine Zugfahrt gebucht von Brasov, von Kronstadt nach Innsbruck. Ja, und was haben meine Verwandten gesagt, die in Kronstadt gewohnt haben, meine Tante und Onkel? Wir möchten auch mitkommen und dir winken so beim Zug. Ja? Aber nimmt uns mit dem Auto, weil wir möchten nicht mehr das Auto aus der Garage ziehen und so. Und ich war mit so einem Koffer und Gitarre und so, mein Vater war mit. Und die Tante muss runterkommen. Und sie hatte noch ein bisschen Zeit gebraucht, um so Frisur zu arrangieren oder was auch immer. Und nach 10 Minuten kam sie nicht mehr. Ja? Und ich musste noch bis zum Bahnhof fahren und dann auf den Bahnsteig und so. Und die Zeit verging. Ich dachte, Mann, es geht gar nicht. Aber wie kann ich, wenn ich sie jetzt lasse, dann wird sie mich das ganze Leben hassen, weil ich sie nicht auf sie gewartet hatte. Und als ich angekommen war auf dem Bahnsteig, der Professor, der Gitarrenprofessor, der war richtig rot vor Wut und hat gefragt, wo warst du die ganze Zeit? Also der hat schon überlegt, ja, wie er einfach so die Musikstücke noch anders verteilen kann, weil ich gefehlt hätte. Und was habe ich gesagt? Ja, ich habe auf meine Tante gewartet. Wer glaubt sowas? Wer glaubt sowas? Ja, ich habe auf meine Tante gewartet. Ja, es ist, wenn du einen wichtigen Termin hast, lässt du alles zur Seite, ja, und gehst einfach direkt dahin. Ja. Deshalb verpasse das Boot nicht. Es gibt Entscheidungen im Leben, die wir nicht lange so zögern müssen. Wir müssen entscheiden, ja, weil es kann sein, dass wir einfach richtig Millimeter so genau das Thema verpassen. Wir sind alle im gleichen Boot. Deshalb müssen wir, wie gesagt, die Löwen müssen mindestens vorübergehend also auf vegetarische Kost sich umstellen und der Specht muss sie beruhigen. Steht, plane zeitig und vertraue Gottes Wort. Als Noah die Arche gebaut hat, gab es noch keinen Regen. Es hat nicht geregnet damals. Ja? Das heißt, muss man schon aufpassen. Bleibe fit. Wie alt war Noah, als er die Arche gebaut hatte? War nicht mehr die erste Jugend. Ja, der war sehr alt. Deshalb für die etwa ältere Geschwister, so wie ich, ja, bleibe fit. Es kann sein, dass Gott dich beauftragt, irgendwas zu machen, wenn du richtig im hohen Alter bist. Lasse dich von Kritikern nicht entmutigen und mach die Arbeit fertig. Ja, wann hatte Noah Kritiker, eher Kritiker oder Menschen, die ihn gelobt haben? Oh, dann tolles Projekt, schön. Ja, die waren Spotter und so. Also von der Geist der Weissagung, die haben sie gespottet, die haben ausgelacht. Was machst du hier, so ein komisches Haus? Ja, und es kommt eine große Flut. Ha, 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 Flut. Ja, also Kritiker und Ermutigung oder Entmutigung. Der Mensch, der diese Fassung gemacht hat, sagt weiter, für Sicherheit reise zu zweit. Ja, die waren immer so zwei Tiere und Noah und Frau Noah. Und die anderen Menschen, somit jeweils zu zweit. Du musst nicht Experte sein, um richtig ein Projekt anzufangen. Und das steht hier, ich habe es ganz interessant empfunden, Amateure bauten die Arche, Profis die Titanic. Ja? Und wenn man denkt, was ist passiert mit den zwei Bauten, dann muss man schon irgendwie so bestimmte Schlüsse ziehen. Egal wie stark der Sturm sein wird, wenn du gläubig bist, wartet ein Regenbogen auf dich. Das heißt, die Gottesverheißung ist immer da und du musst einfach nur glauben. Ich komme zum Schluss mit einer anderen Episode und zwar auch mit einem Boot. Und zwar, es waren die Jünger Jesu und sie wollten einfach, dass der See überqueren mit dem Boot. Und was ist passiert? Es war ein Riesensturm. Ich lese aus Matthäus 8, Vers 23. Und er, Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Aber er schlief. Also ganz ehrlich, wenn ich das lese, ich denke mal, Jesus konnte die ganze Nacht wach bleiben und beten, aber wenn es richtig geschüttelt war, schlief er. Also ich würde mir wünschen, dass ich so schlafen kann, aber wenn ich irgendwas so ein Lichtschalter angeht, wache ich auf und ja. Aber dieses Schiff war so von den Wellen bewegt und bedeckt sogar. So Wasser kam, also wenn ich schlafe und kommt meine Frau, ich hoffe, dass sie das nie tun wird, so und ein Eimer Wasser über mich gießt, dann ich werde nicht weiter schlafen. Also das ist absolut richtig. Und, aber steht, das Schiff wurde von den Wellen bedeckt und Jesus schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Das heißt, Jesus, wenn Jesus an einem Ruder wäre oder so, am Steuer, hätte ich gesagt, ja, Jesus steuert das Schiff, kann nichts schief laufen. Aber er hat sogar geschlafen. Das heißt, er braucht nicht mal sich konkret zu engagieren. Alleine seine Präsenz da hat das Ganze so gerettet. Ich hatte persönlich eine Erfahrung mit einem Schiff. Und zwar, wir waren einmal in Urlaub in Kroatien und ein Cousin von mir hatte da mehrere Jetskis, sage ich richtig. Also diese kleine Boote mit so einem Motor und du gibst Gas und die haben so einen riesen PS-Zahl, 250 PS. Das heißt, wenn du Gas gibst, dann geht es schon richtig los. Und es gab so eine Art, so ein aufblasbares Boot, so wie eine Banane. Ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, wenn jemand helfen kann. So. Und diese Banane wurde einfach hinter dem Jetski gebunden und der Jetski gibt Gas und die auf der Banane, gab es 4 oder 5 Plätze, konnte ein bisschen Spaß haben und so über die Wellen hüpfen und so. Und ich war mit meiner Frau und die größere Tochter und ich habe gesagt, aber ganz langsam, ja, also wir wissen nicht, wie es funktioniert und ja. Und gesagt, nicht getan, ja. Das heißt, er gibt so ein bisschen Gas und so und wir hüpfen über ein paar Wellen und so, oh, macht Spaß, okay. Und dann gibt er richtig Gas und fährt eine Kurve, geht richtig so eine starke Kurve und die ganze Banane kippt um. Und wir waren nicht so ein paar hundert Meter vom Ufer entfernt, wir waren richtig weit in einer Bucht. Ja, ich hätte persönlich selber circa eine halbe Stunde, um bis zum Ufer zu schwimmen. Und einmal sind wir unter Wasser und als ich raus auf die Wasseroberfläche zurückkam, mein erster Gedanke war, wo ist das Kind? Ich hatte danach überlegt, es war nicht der erste Gedanke, wo ist die Frau? Ja? Also interessant. Ich, oh, das Kind ist, okay, gut, das habe ich gefasst und so. Und bis der Mensch so zurückkam, so mit der Banane, die umgekippt war, musste erstmal die unter Wasser die Banane wieder ausrichten und dann mit viel Mühe nochmal draufsteigen. Aber aus dem Boot rauszufallen, ist es nicht angenehm. Ja, und ich hatte gedacht, okay, gut, da waren Delfine, waren keine Haie. Ja, aber wenn du zum Beispiel in einem feindlichen Wasser einfach umkippst, dann ist es ein bisschen unkomfortabel, so wenn so Flügelchen von Haie so Flossen so sichtbar werden. Ich muss sagen, du denkst, okay, gut, jetzt ist nicht gut gelaufen. Ja, du hast so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und deshalb ist es sehr wichtig, wir wissen schon, dass eine stürmische Zeit kommen wird. Und wir müssen jetzt mal schauen, mit wem wir in dem Boot steigen. Und wir wissen, dass Boote auch versinken werden. Wir hoffen, dass vielleicht nicht unser Boot, vielleicht wird unser Boot versinken. Aber egal in welchem Boot wir sind, wenn wir in unterschiedlicher Boote sind, dann sind wir trotzdem in den gleichen Sturm. Ja, und dieser Sturm wird kommen. Aber ich hoffe und ich bete, dass Gott mit Boot oder mit einem Rettungsring einfach helfen wird, so heile und lebendig ans Ufer zu kommen. Amen.